Moin Moin.
Und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit die Oberärzte, Hörsturz mit euren Hausärzten.
Hier sind
Jona
und Markus.
Und heute geht es um das Thema Bewegung, Sport, Training und Ernährung für den Allgemeinmenschen.
Genau, ganz wichtig. Wir sprechen hier nicht über Sporternährung, das kommt in einer anderen Folge, sondern wir wollen uns auf den normalen Menschen, der sich normal bewegt und ein bisschen Sport macht, beziehen.
Also quasi unser eigentlich ganz normaler Patient, den wir so tagtäglich in der Praxis sehen.
Genau. Vielleicht definieren wir erstmal, was überhaupt Bewegung und Sport heißt.
Genau, weil das sehen wir auch tagtäglich tatsächlich in der Praxis, dass die Patienten ihre eigentliche Bewegung als sportliche Aktivität einschätzen. Also Klassiker ist eigentlich,
ja, Gartenarbeit.
Gartenarbeit. Ne? Ja, ich gehe ja mit meinem Hund spazieren und ja, ich arbeite ja im Garten. Das heißt, ich mache ja Sport. Das ist kein Sport, sondern das ist Bewegung, das ist das, was ihr in eurem täglichen Leben macht.
Was ihr sowieso machen solltet. Also Bewegung gehört natürlich immer dazu, ist aber eben kein Sport.
Das ist also alles, was auch irgendwie im Tagesverlauf anstrengend sein kann, aber eben was zu eurem täglichen Dasein einfach dazugehört.
Genau. Und davon abzugrenzen ist eben der Sport, wo wir unseren Puls schon erhöhen sollten und auch mal ins Schwitzen kommen sollten.
Genau, also das ist für euch eigentlich der beste Indikator, dass ihr jetzt Sport macht, ist, dass es anstrengend ist und dass ihr den Puls hochtreibt und dass das natürlich auch mit einer ordentlichen Schweißproduktion einhergeht. Genau. Es ist kein Sport, wenn ihr nicht schwitzt.
Und die Atemfrequenz darf doch auch mal ein bisschen ansteigen.
Und das mag vielleicht auch bei dem einen oder anderen bei der Gartenarbeit sein, aber nochmal, Gartenarbeit ist kein Sport.
Genau. Und es gibt tatsächlich von der WHO auch eine Bewegungsempfehlung, die jeder einhalten sollte. Das sind aktuell 150 Minuten moderates Training in der Woche oder 75 Minuten intensives Training.
Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt, was heißt denn moderat und was heißt intensiv? Moderates Training ist das, was die meisten Leute so im Fitnessstudio machen, wo man so ein bisschen angestrengt ist, wo man das Gefühl hat, ja doch, ich war schon sportlich aktiv. Das ist in der Regel aber kein intensives Training. Von einem intensiven Training sprechen wir eigentlich, wenn wir ein High-Intensity-Training machen, also was ihr vielleicht als HIIT kennt.
Genau. Und auch wichtig vielleicht zu wissen, dass das, klar, jetzt kann jeder sagen, ja, ich mache ja 75 Minuten einmal in der Woche mein HIIT-Training. Das ist gut, das ist auch immer besser, als gar nichts zu machen. Aber das sollte nach Möglichkeit so auf dreimal die Woche ausgelegt sein. Warum? Weil wir wollen ja tatsächlich auch, dass sich unser Körper so ein bisschen verbessert. Von einmal die Woche Training ist das tatsächlich eher schwierig. Zum Erhalt sagt man in der Regel zweimal. Dreimal die Woche ist aber das, was wir anstreben sollten.
Also klar zur Verbesserung die dreimal pro Woche und vor allen Dingen dann ein bisschen aufgeteilt. Ne? Das heißt nicht dreimal die Woche hintereinander möglichst. Klar, wie Jona schon sagte, ist besser als nichts, aber der Körper braucht dazwischen ja auch die Regenerationsphasen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und nochmal zum Thema HIIT-Training, 75 Minuten an einem Tag. Leute, das ist kein HIIT-Training. Also wenn ihr 75 Minuten durchhaltet, dann habt ihr keine High-Intensity.
Genau. Und vielleicht viele von euch sind so sogenannte Weekend Warrior, den Begriff habt ihr bestimmt auch schon gehört, also Leute, die quasi unter der Woche einfach aufgrund ihres Jobs, Familie und so nicht zum Sport kommen, die dann alles am Wochenende machen. Auch das ist in Ordnung, ja, also auch da besser als nichts und da kann man auch die Bewegungseinheiten hinlegen nach Möglichkeit.
Genau, so ist es, ne? Also wie Jona schon sagt, letztendlich ist alles gut. Bewegung ist wichtig, Sport ist wichtig. Das spielt alles keine Rolle und jeder soll natürlich auch so ein bisschen gucken, was ist für ihn eigentlich geeignet. Also man muss natürlich auch gucken, gibt es Vorerkrankungen, ist man selber vielleicht auch einfach schon in einem sehr hohen Lebensalter, hat früher halt keinen Sport gemacht, es ist nie zu spät mit Sport anzufangen, das ist ganz klar und es gibt auch eigentlich keine Erkrankung, wo man sagen würde, da ist Sport nicht hilfreich. Also selbst bei Schwerherzkranken wird mittlerweile nicht mehr wie früher gesagt, oh Gott, bloß keinen Sport machen, sondern gerade die sollen Sport machen.
Ja, also es gibt tatsächlich auch mittlerweile wirklich viele Studien, die belegen, also selbst spät, wie Markus sagt, selbst spätes Anfangen ist auf jeden Fall besser als gar nichts anzufangen und auch mit 60, 65, 70 anzufangen, kann unsere Lebenszeit tatsächlich noch verlängern.
Und es geht auch nicht nur um die Lebenszeitverlängerung, sondern es geht vor allen Dingen um Lebensqualität. Ihr seid einfach belastbarer, ihr könnt euren Alltag viel besser regeln und fühlt euch einfach insgesamt besser. Also das ist einfach Fakt.
Genau, das ist Fakt und es gibt natürlich auch so gewisse motorische Grundeigenschaften, die wir alle haben. Das kennen die Sportwissenschaftler unter euch. Das sind natürlich Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination, die wir alle mehr oder weniger beherrschen sollten.
Und das Gute ist, die kann man auch in jedem Lebensalter trainieren.
Ja, und vielleicht da nochmal anknüpfen, eben die Älteren unter euch, ganz wichtig, oder was heißt die Älteren? Im Prinzip fängt unser Knochenabbau oder unser Muskelabbau schon so im Jahr um den 30. Lebensjahr an. Das heißt, wir wollen dem entgegenwirken. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass du denkst, irgendwie so mit Mitte 30, 40 bin ich natürlich nicht mehr so leistungsfähig wie ein 20-Jähriger. Aber ich kann das zumindest im, ja, wie soll ich sagen, im Steady State halten oder versuchen, dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, also wie gesagt, man kann natürlich alle diese Faktoren definitiv trainieren. Und natürlich, wie Jonas schon sagte, ab ungefähr dem 30. Lebensjahr nimmt das alles ein bisschen ab. Das hat natürlich mit hormonellen Umbauprozessen zu tun. Man muss fairerweise sagen, eigentlich sind wir genetisch dafür ausgelegt, so ja, maximal 30, 40 Jahre alt zu werden. Dann sollten wir uns eigentlich normalerweise vermehrt haben und sind dann genetisch Ausschussware, was die Evolution angeht. Aber wir leben natürlich heute viel, viel länger. Und natürlich müssen wir dann auch was tun, um quasi unsere Beweglichkeit, unsere Kraft, unsere Ausdauer, unsere Koordination zu erhalten.
Ja, und es geht vielen von euch natürlich auch ums Aussehen, keine Frage. Aber das, was wir eigentlich auch erreichen wollen, ist natürlich die Anpassung des Organismus an den Trainingszustand, beziehungsweise, dass wir Lebenszeit verlängert, haben wir schon gesagt. Aber die Muskelkraft und die Knochendichte nimmt ja auch ab im Alter. Also die sogenannte, also Sarkopenie heißt jetzt nicht nur die Knochendichte, sondern allgemein die, ja, wie kann man das auf
sagen,
Deutsch
sagen
übersetzen?
Sagen wir es einfach Körperschwund.
Genau, Körperschwund ist ein guter Begriff. Und dem wollen wir vor allem entgegenwirken. Ne? Also Klassiker kennt wahrscheinlich jeder aus der Familie irgendwie, wenn unsere Großeltern stürzen, sich einen Oberschenkelhals brechen. Zum einen kommt der Sturz natürlich zustande, weil einfach, und da sind wir wieder bei den motorischen Grundeigenschaften, die Koordination fehlt, die Kraft fehlt. Ja, viele können dann auch tatsächlich nicht mehr aufstehen. Und wenn dann der Bruch da ist und dann wieder ins Laufen zu kommen, das ist tatsächlich echt schwer. Und je fitter ältere Menschen sind, desto weniger fallen sie und desto besser kommen sie natürlich nach irgendwelchen Frakturen wieder auf die Füße, was ja auch ganz wichtig ist.
Genau, da hast du eigentlich schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Und deswegen ist tatsächlich auch heute die Empfehlung, gerade bei älteren Patienten, wo man früher gesagt hat, die sollen vor allen Dingen das Herz-Kreislauf-System trainieren, also vor allen Dingen Ausdauertraining machen, da ist man heute ein Stück weit weg von und empfiehlt dort eigentlich viel deutlicher das Krafttraining. Also gerade ältere Leute sollten unbedingt die Muskeln wirklich auch kräftigen, sollten Kraftübungen machen, um eben diese Sturzneigung zu verbessern, beziehungsweise das Problem eben der Muskelkraft zu beheben.
Ja, und was mir tatsächlich auch ganz wichtig ist, ist, Krafttraining verbinden viele so mit dem Pumper im Fitnessstudio. Krafttraining heißt nicht immer, ich muss Gewichte stemmen. Ne? Krafttraining kann auch mit Eigengewicht, mit Terraband, mit, was weiß ich, kleinen Hanteln oder so sein, muss aber eben nicht die große, dicke Hantelscheibe sein. Ja, also wenn man so ein Liegestütz, das ist auch Krafttraining, ja. Und Ältere, die vielleicht so Liegestütz an der Wand machen, weil sie das am Boden nicht mehr hinkriegen, ist auch völlig in Ordnung.
Genau, also man kann wunderbar ein komplettes Trainingsprogramm mit körpereigenem Gewicht machen oder mit kleinen Hilfsmittelutensilien. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Kurse, wo man sowas in der Gruppe machen kann, weil, seien wir ehrlich, Gruppensport motiviert immer, ist immer besser als zu sagen, zu Hause in seinem kleinen Kämmerchen im Keller irgendwie so seine paar Übungen zu machen, weil die meisten Leute belasten sich da nicht so stark, als wenn sie von anderen motiviert werden und das in der Gruppe machen. Und meist bleibt man auch eher dran beim Sport letztendlich.
Ja, es macht einfach mehr Spaß. Das ist tatsächlich so. Und um weiter in den positiven Effekten des Sportes zu bleiben, es gibt natürlich auf wissenschaftlicher Ebene ganz viele Dinge, die man da jetzt noch erwähnen könnte, von verminderten Entzündungsreaktionen, die man da finden kann. Also Interleukin 6, was abnimmt, die Myokine, die da ganz groß Einfluss haben. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen in die Materie.
Genau, aber man kann klar sagen, es gibt sehr große Meta-Analysen. Also das sind immer die höchste Evidenz haben. Meta-Analyse heißt, man hat eine Vielzahl von Studien miteinander verglichen und die zusammengefasst. Und da hat man natürlich eine sehr, sehr hohe Aussagekraft. Und die sagen ganz klar, Sport hat durchgehend positive Effekte.
Beim Gesunden und beim Kranken. Ne?
Genau.
Also Klassiker ist jetzt zum Beispiel, dass Sport dazu führt, dass mehr Glukose, also mehr Zucker in den Muskel aufgenommen wird. Das heißt, unser Zuckerstoffwechsel, wenn man das so benennen will, verbessert sich auch dadurch. Also ne, Stichpunkt Diabetiker zum Beispiel ist total sinnvoll. Übrigens auch vielleicht zu dem Thema, wir sehen im Moment ganz viele mit den Freestyle Libre, also diesen Blutzuckermessungen am Arm bei Leuten, die nicht zuckerkrank sind. Ist eine nette Spielerei, klar, aber so richtige Evidenz gibt es dafür nicht.
Ja, also das ist einfach, Fakt ist, als gesunder Mensch, der kein Diabetiker ist, der kein Insulin spritzt oder Medikamente nimmt, die den Blutzucker stark senken, eine echte Unterzuckerung gibt es nicht. Ihr kennt das Gefühl vielleicht vom Ausdauersport, vom Hungerast, also das Gefühl der Unterzuckerung, Mensch, jetzt brauche ich aber unbedingt was. Das liegt an dem Energiedefizit, was einfach in der Belastung entsteht, aber das ist keine echte Unterzuckerung. Also niemand, der nicht Diabetiker ist oder eben solche Medikamente nimmt, kann unterzuckern, das ist ausgeschlossen.
Ja, übrigens auch, wie soll ich sagen, ich wollte gerade sagen, Lifehack ist falsch, aber so Klassiker ist ja, wenn jemand sagt Krampf im Sport, denken ja immer alle an Magnesiummangel, ist auch okay, wenn ihr das nehmt und es euch irgendwie gut tut, aber in der Regel ist es eher das zu wenige Trinken, ne? Also dass uns im Prinzip schlichtweg Salz fehlt in unserer Muskulatur und deswegen würde man sagen, trinkt mehr. Man sagt im Grunde so alle halbe Stunde, wenn man jetzt intensiveren Sport macht, so 200 Milliliter zuführen und Wasser oder Getränke an sich sind schon immer ein guter Lieferant für eben auch Nährstoffe wie Magnesium, Calcium, Natrium, Kalium, Bicarbonat und so weiter.
Genau, weil, so wie Jonas schon gesagt hat, beim Sport, ihr schwitzt halt einfach und das kann in so einer Stunde mal ein guter Liter Schweiß sein, der da rauskommt, wenn ihr euch richtig belastet. Und woraus besteht Schweiß? Eben nicht nur aus Wasser, sondern eben vor allen Dingen aus Natriumchlorid, also Salz. Das schlichte allgemeine Speisesalz, was ihr so vom Kochen kennt. Auch viel Chlorid und auch andere Mineralien sind da drin vertreten. Aber das Magnesium ist im Prinzip eigentlich gar nicht der Punkt, sondern das Natriumchlorid, was ihr verliert. Und das ist auch ein kleiner Tipp am Rande für die Patienten, die immer sagen, sie kriegen nachts so Beinkrämpfe. Das ist in den meisten Fällen kein Magnesiummangel, also in über 90% der Fälle nicht, sondern einfach mehr trinken und dann eben nicht das Leitungswasser, sondern richtig gutes Mineralwasser. Da machen wir jetzt keine Markenwerbung.
Nein, wir dürfen keine Werbung.
Aber ihr könnt gerne mal auf die Etiketten hinten drauf gucken, da gibt es extrem große Unterschiede. Natürlich, Leitungswasser zum Durstlöschen ist super, aber da muss man eben gucken, dass man seine Mineralien aus anderen Quellen halt wieder auffüllt. Und da kann man super eben auch einfach mal so ein bisschen Kochsalz abends dann im Wasser aufgelöst nehmen oder einfach vielleicht irgendwie auf seine Abendmahlzeit ein klein bisschen Salz drauf machen. Keine Sorge, das bringt nicht euren Blutdruck über die Decke drüber oder sonst was, sondern das ist einfach nur ein Ausgleich. Also probiert das gerne mal aus, wenn ihr nachts so zu Wadenkrämpfen neigt. Magnesium weglassen und einfach mal ein bisschen Salz vorm Schlafen gehen oder
aber nur, wenn ihr auch geschwitzt habt entsprechend oder eben ja die Krämpfe habt. Aber ja, vor allem meistens klappt es echt mit dem mehr Trinken.
Aber um das mal einzuordnen, Magnesium hat Evidenzklasse C. Das heißt also in allen Studien kein Beweis dafür, dass das wirklich was bringt.
Ja, übrigens, also Leitungswasser ist nicht schlecht, möchte man jetzt nochmal an der Stelle sagen. Problem ist nur, dass da viel rausgefiltert wird, einfach durch die Anlagen, durch die Reinigungsprozesse und so. Also zum Durstlöschen überhaupt kein Problem, aber wie gesagt, die Mineralien sind da relativ gering.
Könnt ihr euch auch vorstellen, wäre ja auch schlimm, wenn da ein Mineral was aus eurer Leitung kommt, dann könnt ihr die Leitung nach 2 Jahren im Prinzip wegschmeißen, weil die komplett verkalkt wären.
Ja, und wenn auf gekauften Flaschen Tafelwasser draufsteht, ist das nichts anderes als Leitungswasser abgefüllt in Flaschen.
Genau, das ist ein geiler Lifehack gewesen, könnte man so sagen. Nein, aber das war tatsächlich so ein Ding von einem sehr namhaften Getränkehersteller, den ihr alle kennt, den ich jetzt an der Stelle aber nicht nennen werde, der das eingeführt hat, Stichwort Bonacqua, was als Tafelwasser dann drauf stand. Das hat sich einfach viel besser verkauft, weil Tafelwasser klingt super, ne? Das klingt edel, das klingt teuer, aber Tafelwasser ist nichts anderes als einfach Leitungswasser, wo man einfach Kohlensäure zugesetzt hat, also das, was ihr aus dem SodaStream oder anderen Herstellern eben einfach erkennt.
Okay, aber um das Ganze eben nochmal zusammenzufassen, wenn wir jetzt sagen Sport, also im besten Falle 3-mal die Woche, im besten Falle ja alle, also Ausdauer, Koordination, Kraft etc., bespielen, das wäre natürlich das Schönste, wenn wir da ein bisschen vielseitiger werden. An sich Bewegung gut, aber eben kein Sport.
Genau, also sportliche Betätigung ist immer besser als nichts tun, ganz klar. Bewegung ist immer besser als nichts tun, auch ganz klar. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Sporteinheit an sich. Es ist eigentlich egal, was ihr macht. Ihr solltet es gerne machen, damit ihr dran bleibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und immer vor dem Sport eine kleine Aufwärmeinheit machen, dann das richtige Training und danach auch das Dehnen nicht vergessen.
Ach ja, und eine Sache noch fällt mir gerade so ein, weil das auch so der Klassiker ist, wenn die Leute zu einem in die Praxis kommen, dass sie sagen, ich war früher mal Leistungssportler. Ist schön, wenn jemand früher Sport gemacht hat. Und tatsächlich erinnert sich ein Muskel auch an frühere Leistungsfähigkeit.
Ja, also wenn man kennt das als Muscle Memory Effekt.
Genau, also, ne, also das heißt, wenn wir dann wieder trainieren, wächst er schneller oder passt sich schneller an die neue Betätigung an. Aber das, was der positive Effekt am Ende ist, ist, wenn ihr ein Leben lang Sport macht. Ja? Mal dazwischen mal 5 Jahre Ultramarathon zu laufen, bringt euch, ja, natürlich auch da wieder besser als nichts, aber es geht um die Dauerhaftigkeit, ja, immer und nicht 3 Monate total, dann mal wieder 3 Monate nix, sondern immer wieder machen. Und deswegen ist das, was Markus sagt, so wichtig. Es soll Spaß machen, weil sonst bleibt er einfach nicht dran, sind wir ehrlich. Man kann es eine Zeit lang quälen für irgendwas, Zielmarathon. Und wenn der vorbei ist, dann macht keiner mehr was. Das macht wenig Sinn. Das macht für eure Gesundheit wenig Sinn. Und wir reden hier, wie vorhin gesagt, eben vom, ja, in Anführungszeichen vom Gesundheitssport.
Genau, und deswegen auch an alle da draußen, die halt ausschließlich Sport aus ästhetischen Zwecken machen. Das ist natürlich eine tolle Sache, keine Frage.
Nebeneffekt.
Klar, die Körperkomposition sieht immer besser aus, wenn man Sport gemacht hat, keine Frage. Also die Verteilung von Muskel und Fettmasse. Aber das ist am Ende das, was euch ja nicht antreiben sollte, diesen Sport zu machen. Weil ihr werdet merken, im Laufe eures Lebens, es wird halt anders. Der Körper verändert sich, das ist unaufhaltsam. Aber wenn das natürlich die Ästhetik der einzige Antrieb ist, das sind meistens die, die das dann so in ihren 20er Jahren machen und danach, wenn sie merken, das klappt alles nicht mehr so, obwohl ich noch viel mehr mache und noch mehr auf die Ernährung achte, und dann einfach aufhören. Ne, das passiert so oft letztendlich.
Ja, aufhören oder irgendwas, wie soll ich sagen, Stimulierendes nehmen, um die Optik da zu verbessern, was natürlich am Ende auch null gesund ist. Ne?
Genau, also da verlassen wir natürlich jetzt den Gesundheitsbereich komplett. Damit wollen wir uns jetzt heute aber auch gar nicht
befassen. Nein, aber bitte nicht machen. Genau. Ist schon wichtig, nicht machen.
Genau, aber was es vielleicht so für sinnvolle Ergänzungen zu dem Thema gibt, also auch Nahrungsergänzungen, sowas, das werden wir nochmal in einem gesonderten Podcast auch nochmal besprechen, insbesondere was Sportlerernährung speziell angeht. Aber heute wollen wir eigentlich gerne noch ein anderes Thema mit euch besprechen, nämlich die gesunde Basisernährung für den Normalo.
Ja, weil das auch immer wieder Thema ist. Die Leute kommen zu uns in die Praxis und fragen uns, Mensch, ich mache jetzt Sport, ich nehme nicht ab, was mache ich denn falsch? Und
Dann im besten Fall mit 10.000 Apps kommen, genau, irgendwelchen ausgeklügelten Ernährungsplänen, wo man dann wirklich sagt, also wir sind jetzt hier völlig falsch in der Materie.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass auf Social Media super schlaue Leute irgendwelche tollen Tipps geben, wo angeblich mit irgendwelchen Grünteekapseln da in 2 Wochen 10 Kilo abgenommen werden. Das
oder
ist nicht
realistisch. Oder mit meinem 1800-Grad-Paket mache ich euch in 2 Wochen krass. Und wenn ihr die Ernährung durchführt, die ich euch jetzt sage, und diese Diät macht, dann wird das so und so. Das ist wirklich alles Bullshit,
auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist Bullshit. Und um es mal ganz einfach zu sagen, es ist immer eine Bilanz. Ja? Das, was reingeht, das, was rausgeht, das muss stimmen. Es muss weniger reingehen. Das ist einfach wichtig, als ihr verbraucht.
Naja gut, das wäre jetzt beim Thema Abnehmen sozusagen.
Beim Abnehmen, wir wollen ja jetzt erstmal,
genau, aber das ist natürlich ein häufiges Thema, was uns immer so trifft, deswegen ist man da auch gleich so drinne. Aber wir wollen ja erstmal über die allgemeine gesunde Ernährung sprechen. Und da ist es halt einfach so, unsere Ernährung besteht in den Makronährstoffen aus Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten.
Na, das, genau, das sind die Basics. Daraus besteht alles.
Ja. Genau.
Und von diesem Standpunkt arbeitet man sich dann weiter zu Mikronährstoffen, Vitamine, Spurenelemente etc.
Ballaststoffe
ganz wichtig. Aber was man sich eben als allererstes anguckt, ist, wie Markus sagt, unsere 3 Basics als Makronährstoffe. Und wenn wir uns da die Empfehlungen von der DGE
also
angucken,
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin,
genau, dann sind wir eben so. Na, ich will es immer eigentlich lieber bildlich machen. Stellt euch einen runden Teller vor. Die Hälfte davon sollten Kohlenhydrate sein, ne? Also Gemüse, Vollkorn und so weiter. Und dann haben wir noch eine Hälfte übrig und die vierteln wir ungefähr auf zwischen Fetten und Eiweißen, grob gesagt.
Genau, und um es jetzt einfach mal ganz einfach zu machen, ja, das ist alles mal sehr theoretisch und klingt immer alles ganz gut, aber es geht vor allen Dingen für euch jetzt da draußen, wenn ihr euch einfach nur gesund ernähren wollt, darum, esst möglichst unverarbeitete Produkte. Das heißt also, Sachen, die ihr als solche Sachen erkennt, den Schokoriegel vom Mars, den könnt ihr nicht als das erkennen, was er mal war. Das Stück Fleisch, das Stück Gemüse, das Stück Obst, das könnt ihr als solches sehen, wie es in der Natur gewachsen ist. Und da könnt ihr euch super dran orientieren. Das sind alles Lebensmittel, die potenziell erstmal eure Gesundheit fördern, weil ihr kriegt die Nährstoffe darüber, vor allen Dingen auch die Mikronährstoffe. Und die sind in der Regel im Vergleich zu hochverarbeiteten Lebensmitteln einfach kalorienärmer.
Genau. Und wenn wir dann das als Basic nehmen, dann kommt eben noch dazu, dass wir schauen, dass über den Tag eben vor allem Gemüse und Obst, bei Obst muss man sich ein bisschen einhaken oder muss man ein bisschen einhaken, auch das Klassiker, ich esse ja so viel Obst und komisch, ich habe eine Fettleber. Da haben die Engländer eigentlich ein ganz gutes System, finde ich. Die sagen ja immer so 5 a day, also 5-mal am Tag in irgendeiner Art und Weise Gemüse und oder Obst. Also von den 5 Mahlzeiten maximal 2 Portionen Obst. Und Portionen sprechen wir, auch damit ihr euch das vorstellen könnt, von eurem Handteller. Das ist eine Portion. Ist nicht so viel, wenn man mal ehrlich ist. Also ein Apfel zum Beispiel wäre so eine Portion, mittelgroßer Apfel vielleicht.
Genau, also das Wichtigste ist eigentlich, Gemüse sollte immer die Basis von aller Ernährung bilden.
Davon
also
könnt ihr auch sehr viel essen.
Eine große, also auf eurem Teller, was so als Beilage sonst wahrscheinlich meistens rumkrebelt, das sollte eigentlich der Hauptbestandteil auf eurem Teller sein. Und dann sollte eben dazu noch eine Eiweißquelle möglichst kommen, also zum Beispiel ein Stück mageres Fleisch, also gerade so Geflügel ist da super. Das kann aber auch einfach auch mal ein Rindersteak oder einfach ein mageres Stück Schweinefleisch sein. Das kann Ei sein, das können aber auch pflanzliche Proteinquellen wie Tofu zum Beispiel sein, wenn man vegetarisch oder vegan unterwegs ist.
Hülsenfrüchte.
Hülsenfrüchte sind super Eiweißlieferanten. Genau, und da habt ihr auch in der Regel dann auch schon ein paar gesunde Fette mit dabei.
Genau. Vielleicht ist es auch wichtig zu erklären, also neben der Tatsache, dass eben so diese Zusammensetzung des Essens wichtig ist, warum ist dann so Eiweiß, neben der Tatsache, dass wir Eiweiß natürlich benötigen, wichtig. Das beschäftigt nämlich einfach den Magen deutlich länger. Ne? Also das Sättigungsgefühl hält deutlich länger an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, was esst ihr gerne? Müsli, ne? Haferflocken, da haben wir schon mal Ballaststoffe, Kohlenhydrate, das mit einem Joghurt dazu, haben wir schon Protein mit dazu. Ne? Also das ist dann schon deutlich länger im Verdauungstrakt dabei.
Wohl Müsli immer mit Vorsicht, genau, also wir reden ja eigentlich von der Haferflocke, genau, genau, weil Müsli ist meist dann auch schon wieder irgendwie, dann kommt der andere mit seinem Schokomüsli oder seinem Knuspermüsli an, das ist natürlich jetzt schon wieder dann nicht wieder ein verarbeitetes genau. Produkt, genau, sondern die einfache Haferflocke ist erstmal per se ein unverarbeitetes Produkt.
Genau, ne? Aber das ist eigentlich zum Beispiel, wenn, also es gibt ja viele Leute, die gerne frühstücken, alles ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn man da sonst sein Schoko-Knuspermüsli isst, könnte man eben zum Beispiel umswitchen auf Haferflocken mit einem Joghurt, wer möchte eben ein paar Beeren noch mit dazu, Nüsse wäre großartig und dann haben wir echt eine super Mahlzeit, die auch lange satt hält und den Blutzuckerspiegel nicht abrauschen lässt.
Also
vermeintlich Unterzucker, wie gesagt, wir können nicht unterzuckern als gesunder Mensch.
Also geht einfach bei eurem Einkauf mal so vor, wenn ihr durch den Supermarkt geht und guckt einfach mal, was landet da eigentlich in eurem Einkaufswagen. Ja, sind das die großen Packungen mit irgendwelchen verarbeiteten Lebensmitteln oder sind das halt hauptsächlich Gemüse, unverarbeitetes Fleisch, was ihr dann selber zu Hause dann euch zubereitet. Also guckt einfach mal in euren Einkaufswagen, was ist denn da eigentlich drin und auch Vorsicht bei Getränken. Ja, also gerade Wasser ist super, ja, gerade Mineralwasser sollte die Basisquelle fürs Trinken letztendlich sein.
Größte Teil, ne?
Klar, ich trinke auch gerne mal eine Coke Zero oder sowas, das ist auch tatsächlich nach der, man muss mal ein Ausrufezeichen, aktuellen Studienlage sagen, tatsächlich wahrscheinlich ungefährlich, ja, also man...
Na, da spricht man über Zuckerersatzstoffe, genau. Ne,
Aspartam. Es wurde ja eine Zeit lang postuliert, dass sie eventuell krebserregend sein könnten, das hat sich bis jetzt in keiner Studie so bestätigt.
Genau, also ist jetzt in der neuen S3-Leitlinie jetzt für Adipositas zwar, aber gerade wieder aufgelegt worden, dass es zumindest derzeit nicht nachweisbar ist. Man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt, aber grundsätzlich, wenn ihr gerne Cola trinkt und wie gesagt, Wasser ist die Haupttrinkquelle, aber wenn Cola, dann doch gerne die Light- oder Zero-Variante.
Genau, und da reden wir jetzt natürlich, da verlassen wir natürlich jetzt natürlich auch trotzdem die gesunde Ernährung, ne? Also das ist dann mal was, was man mal trinkt, ne? Aber keiner sagt euch jetzt hier, trink mal 2 Liter Zero-Cola am Tag, da haben wir mit Farbstoffen und so weiter und so fort schon eher wieder ein Problem. Ist natürlich kein unverarbeitetes Lebensmittel, ganz klar, Ausrufezeichen. Aber wie gesagt, guckt einfach mal in euren Einkaufswagen, was landet denn da so drinne, und dann kann man sich selber auch schon ganz gut so rekapitulieren, ist das eigentlich gesund, was ich dann da so esse, oder eher nicht.
Ja, also ich glaube, in dem Tiefen unseres Herzens wissen wir es alle. Oft kommt uns die Zeit in die Quere, die Faulheit und so weiter. Aber man kann eben schon mit ganz einfachen Sachen wirklich da sehr gut, ja, wie soll ich sagen, gegensteuern oder einfach mal drauf achten.
Ne? Ja, und auch kleiner Tipp für alle Faulen, Tiefkühlgemüse ist eine super Sache. Ja, die sind schockgefrostet, die enthalten nach wie vor alle Nährstoffe. Das ist tatsächlich eine gute Alternative, wenn man zu faul ist, was zu schnibbeln, zu schneiden. Einfach ein richtig gutes Tiefkühlgemüsepfanne oder sowas, die ist super. Das von den Nährstoffen, von den Ballaststoffen ist das 1A.
Oder einfach mal sein Essen vorbereiten, geht auch mal im schlimmsten Falle. Oder wenn alle Stricke reißen, wenn ihr schon irgendwie Brot esst, dann bitte halt Vollkornbrot. Ne? Das sind wir wieder bei dem Thema auch Ballaststoffe. Auch ein ganz großes Thema, ne? wenn Leute mit Verdauungsproblemen auch zu einem kommen. Das ist wirklich absurd, was Menschen am Tag essen, wenn er halt den ganzen Tag irgendwie Weißbrot isst. Was soll dein Darm zu tun haben? Ja, das kann halt auch nicht funktionieren.
Ja, und beim Brötchen ist es eben auch so, nur weil es dunkel ist, ist das kein Vollkornbrötchen. Ne? Also da ist auch die Nahrungsmittelindustrie ganz schnell hinterher gewesen. Das schmeckt nicht umsonst auch süßlich, wenn man da reinbeißt. Das ist nämlich gefärbt mit Malzucker. Dann sieht das nämlich schön gesund und braun und dunkel aus, und vermeintlich gesund ist es letztendlich also aber
wenn
nicht.
Wenn Vollkorn dasteht, sollte oder ist auch Vollkorn
genau,
drin.
Genau, da muss man drauf gucken. Das Wort, ne? Das Wort Vollkorn sollte draufstehen. Dann ist auch das volle Korn drin, und da ist es eigentlich auch ziemlich egal, ob das ein Weizenvollkorn, Roggenvollkorn ist. Klar, da gibt es ganze Religionsgemeinschaften, die sich mit sowas beschäftigen, aber Fakt ist, es ist relativ egal, ob es ein Weizenvollkorn, ein Roggenvollkorn, ein Gerstenvollkorn ist. Ein Dinkelvollkorn sind alles gesunde Sachen.
Ja, wir steigen jetzt gar nicht so tief da in die Materie ein. Wir könnten uns jetzt auch ganz viel über Nährstoffdichte und so weiter, glykämischer Index, da könnt ihr euch ja mal äußern, was euch vielleicht noch interessiert. Aber wir wollten, wie gesagt, heute eher mal so bei den Basics bleiben, weil wir immer das Gefühl haben, dass es daran echt krankt und alle immer gleich nach den Sternen greifen, obwohl die Basis eigentlich schon gar nicht mehr stimmt oder nicht da ist.
Ja, genauso wie Jonas gesagt hat, ne? Also erstmal die Basics richtig machen, nicht gleich im Profibereich einsteigen und gleich irgendwelche riesigen Ernährungsprotokolle, sondern erstmal ein Gefühl überhaupt davon bekommen, was esse ich eigentlich den ganzen Tag. Ja, und da auch vor allen Dingen auf diese kleinen Snacks zwischendurch achten. Wer greift nicht im Büro mal irgendwo in die Packung Haribo-Gummibärchen rein? Oder
also wir sowas, wollen jetzt, ne, nicht unsere Mitarbeiter dissen, aber wenn ihr mal hinten in unsere Küche lauft, da liegt schon ganz schön...
Keine Sorge, ich greife da auch mal rein, alles gut. Aber am Ende des Tages sollte das Gesamtbild stimmen. Ja, also es ist halt einfach so, wie Jonas schon gesagt hat, wie das Stichwort der übergewichtige Patient. Es ist einfach nun mal Fakt, da können wir uns leider nicht rausreden, ist, du bist, was du isst letztendlich. Also wenn man etwas übergewichtig ist, es kann einfach nicht sein, dass man so wenig isst oder so gesund ist, wie dann oft getan wird. Das stimmt halt, was in der Summenformel nicht.
Das ist ja das, was ich aber vorhin
Summenformel
meinte mit der Waage. Ne?
Genau.
Also das ist halt, ne, wenn wir essen und im Vergleich zu unserem Verbrauch, und das ist gleich viel, nehmen wir nicht zu, nehmen wir nicht ab, unser Gewicht bleibt stabil. Wenn wir mehr zu uns nehmen, was wir verbrauchen, dann nehmen wir zu. Das ist einfach so. Ne? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Klar gibt es Menschen, die so ein bisschen, ja, die haben halt einen guten Umsatz, sagt man ja immer so schön, die können gefühlt essen, was sie wollen. Da gibt es ja so, was heißt die schöne Theorie, das ist ja einfach so, dass wir, ja, wie nennt man das, genetische Ausschussware sind, dass wer essen kann, was er will und nimmt nicht zu, das war ja eigentlich gar nicht so gewollt. Ich erzähle das meinen Patienten tatsächlich relativ oft, dass unser Sein und die Evolution halt dazu geführt hat, dass eigentlich die überleben, die schnell angesetzt haben, ne? Weil früher hinter Mammut hergelaufen, wir haben viele Hungerperioden erlebt, und die dann schnell einspeichern konnten, dass, wenn sie mal gegessen haben, dann haben sie überlebt. Leute, genau. Die... Ne,
also was ihr so unter dem Begriff Hardgainer kennt, also die essen und essen und nicht zunehmen, das sind eigentlich die sofort gestorben sind in so einer Hungerperiode. Ich weiß nicht, wie die überlebt haben, die also letzten 1000 Jahre. Deswegen sind es aber auch nur 5% der Weltbevölkerung. Wenig, genau, sind wenig. Genau, das ist natürlich jetzt vielleicht für die. Die sind heute vielleicht dann in unserer kalorisch hohen Dichte der Nahrung bevorteilt gegenüber
Stichpunkt, den normalen Menschen. Also Nährstoffdichte, unsere Energiedichte, unsere verarbeitenden Lebensmittel ist halt wahnsinnig hoch. Deswegen wieder der Punkt unverarbeitete Lebensmittel.
Wollen wir noch kurz nochmal einsteigen in die Materie mit Grundumsatz und so weiter, wo wir das Thema jetzt eigentlich schon angeschnitten
haben? Ja, sollten wir vielleicht mal ganz kurz erläutern. Auch da, das begegnet uns auch tatsächlich relativ häufig. Ne? Jeder trackt irgendwie alles gefühlt und die Uhren sind auch an vielen Stellen gar nicht so schlecht, überhaupt keine Frage. Aber uns fällt auf, dass häufig der Grundumsatz massiv, also wirklich massiv überschätzt wird.
Also Grundumsatz, um das nochmal für alle einzuordnen, ist im Prinzip das, was jeder von uns tagtäglich verbraucht, wenn er nichts tut. Das ist also...
Morgens im Bett ruhig atmend.
Ja, also der Grundumsatz sozusagen, alle Kalorien, die wir am Tag verbrauchen, in unserer ganz, ganz normalen Aktivität, ohne Sport, ohne schwere körperliche Arbeit und so weiter und so fort. Und da ist so von der, in den letzten Jahren hat sich da mal so ein Wert eingepegelt, der eben so leider auch nicht stimmt, wo für einen erwachsenen Menschen 2000 Kilokalorien so pauschal angegeben werden. Jetzt kann man mal als Beispiel sagen, ich bin 1,91 Meter groß, wiege ungefähr 82 Kilo. Es gibt diverse Formeln, mit denen man den Grundumsatz ausrechnen kann. Die sind natürlich alles nur so näherungsweise. Aber bei mir würde damit, wenn man ganz genau hinguckt, ein Grundumsatz rauskommen von nur 1900 Kilokalorien. Das heißt, Mann, der relativ groß ist und auch Sport regelmäßig macht, ne, was den Grundumsatz auch erhöhen kann, aber da bin ich sogar schon unter den 2000 Kilokalorien drunter. Das kann also nicht sein, dass eine 1,60 Meter große Frau dann auch mit 2000 Kilokalorien rumläuft. Die ist natürlich weit drüber über dem, was sie eigentlich am Tag verbraucht.
Also ich wollte gerade sagen, also es gibt eine sogenannte Harris-Benedict-Formel, wenn ihr das mal googeln wollt, die kommt eigentlich ganz gut an euren Grundumsatz ran. Und bei mir zum Beispiel, damit ihr mal einen Gegenwert habt, Frau knappe, morgens 1,83 mit 4,65 Kilo. Ich habe gerade mal 1450 Grundumsatz und ich habe wirklich viele Frauen, wie Markus sagt, die mir erzählen wollen, dass sie 2000 Kilokalorien verbrauchen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du von dem Wert ausgehst und willst dann abnehmen, dann kommst du natürlich eigentlich gar nicht in dein Kaloriendefizit rein.
Ja, und auch da zum Thema Kaloriendefizit an sich. Selbst wenn man seinen Grundumsatz relativ gut berechnet hat und man möchte, hat jetzt das Ziel zum Beispiel abzunehmen, also Körpergewicht, das heißt nicht nur Fett, Körpergewicht heißt auch Muskelmasse, Knochenmasse und so weiter, Körpergewicht abzunehmen, dann braucht es natürlich rechnerisch ein Defizit, aber das wird in der Regel viel zu hoch angesetzt und da steckt eigentlich der Teufel im Detail, wenn man das so sagen will.
Schön gesagt.
Ja, genau, weil... Wenn ihr ein zu großes Kaloriendefizit fahrt, weil ihr wollt unbedingt ganz schnell Erfolge sehen, wollt ganz schnell abnehmen, dann passiert nämlich Folgendes, der Körper passt sich dem grandios an und senkt einfach euren Grundumsatz. Das heißt, ihr nehmt dann vielleicht eine Woche recht gut ab und dann merkt euer Körper, ach du Heiliger, ich komme
wieder im Winterschlaf.
Genau, ich komme total mit meinem Energiestoffwechsel nicht mehr hin, ich muss jetzt was machen. Dann fängt er an, die Stoffwechselprozesse runterzufahren und ihr verbraucht weniger Kalorien. Ja, also euer Grundumsatz senkt sich vielleicht von 1900 rapp auf 1600 Kilokalorien und dann habt ihr ein echtes Problem, weil der bleibt da unten. Das heißt also, wenn ihr dann anfangt, wieder ein bisschen mehr zu essen, dann seid ihr dauerhaft über eurem eigentlichen Grundumsatz
drüber. Genau,
dann
nehmt ihr wieder zu und
das ist immer bei dem Jojo-Effekt. Genau. Und das Blöde ist, diese Grundumsatzreduktion, die hält mehrere Wochen, im schlimmsten Fall Monate an. Das heißt, da habt ihr dann ein echtes Problem, was euer Ziel der Gewichtsabnahme angeht. Deswegen ganz, ganz wichtig, wer Gewicht reduzieren will, der muss das mit einem ganz kleinen Kaloriendefizit pro Tag machen.
Klein und langfristig.
Also klein heißt im Prinzip 300 bis maximal 500 Kilokalorien pro Tag einsparen. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ein Kilo eures Körperfetts hat ungefähr 7500 Kilokalorien. Da müsst ihr euch überlegen, bei einem Kaloriendefizit von sogar 500 Kilokalorien pro Tag braucht ihr mindestens 2 Wochen, wenn es optimal läuft, um ein einziges Kilo Körperfett zu verlieren. Ja, da gibt es ja immer Leute, die sagen, oh, ich habe in der ersten Woche so viel abgenommen, das ist alles nur Wasser, Leute, das ist kein Fett, das ist wirklich nur Wasser. Ja, das hat überhaupt nichts mit einer dauerhaften Gewichtsreduktion
zu tun. Genau, da ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu differenzieren. Es gibt natürlich auch Sportler, die schnell viel abnehmen wollen. Von denen sprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen von einem gesunden, langfristigen Abnehmen, was eben auch nach 2-3 Jahren noch da ist und nicht, wie vorhin schon gesagt, der Jojo-Effekt, wo wir ein halbes Jahr super abnehmen und dann entsprechend auch gleich wieder zunehmen. Das wollen wir ja nicht. Und das ist eben was, was Stück für Stück kommt, das Abnehmen zum einen und damit häufig ja auch einhergehend eine Ernährungsumstellung. Ne? Viele müssen sich ja dann von der Ernährung anpassen und immer in kleinen Steps das ändern. Ne? Es hilft nichts, wenn ich irgendwie gewohnt bin, jeden Tag 3 Burger zu essen und will jetzt auf einmal, keine Ahnung, nur noch Gemüse essen. Das wird nicht funktionieren, das schaffst du vielleicht ein paar Tage und dann bist du am Durchdrehen. Das heißt, immer Stück für Stück auch das anpassen.
Ja, also das ist schon mal das erste ganz Wichtige. Langsam starten. Kleines Kaloriendefizit.
Start slow, go slow.
Genau so ist es. Ne? Es sind absolut keine Diäten nötig und es ist auch einfach
so. Das ist echt ein Unwort, Diät geht gar nicht.
Genau, also Diät ist wirklich ein Unwort, macht immer eine Ernährungsumstellung. Ja? Also esst einfach schlicht gesünder, weil das ist das, was euch langfristig was bringt. Es hilft nichts jetzt irgendwie die neueste Brigitte-Diät, erst eine Woche, ja, was auch immer, da gibt es ja etliche, ist nur noch Kohl oder was auch immer. Das funktioniert einfach nicht und dann kommt es eben zu diesem Jojo-Effekt. Das macht keinen Sinn. Also wenn ihr das machen wollt, das ist eine super Sache, aber fangt einfach an, euch generell einfach gesünder zu ernähren.
Ja, und wenn ihr meint, ihr kriegt das nicht hin, dann könnt ihr euch gerne an euren Arzt, eure Ärztin, es gibt Ökotrophologen, Ernährungsberater, also bitte Fachleute, nicht irgendwelche dubiosen Leute aus dem Internet, die euch den,
unter dem Label Coach.
Der Coach, oh ja, der Coach, unser Lieblingswort des Tages.
Ist übrigens kein geschützter Begriff, jeder darf sich Coach nennen für irgendwas.
Ja, bitte, also ganz schrecklich. Und das gilt, da wollte ich kurz nochmal anknüpfen, übrigens auch beim Sport, wenn ihr mit Sport anfangt, Sehnen, Bänder, Knochen, alles braucht, um sich an sowas dran zu gewöhnen. Ne? Das heißt, wenn ihr noch nie gejoggt seid und seid jetzt der Meinung, ihr müsst aus dem Stegreif eine halbe Stunde joggen, das wird nicht funktionieren. Ja, weil da kennt jeder.
Euer Muskel kann das vielleicht sogar, oder eure Ausdauer kann das, aber eure Sehnen, eure Knochen, eure Bänder sind überhaupt nicht darauf angepasst. Und das sind dann immer die nach 2 Wochen beim Arzt drinstehen und sagen, mir tut das Sprunggelenk weh oder die Füße oder das Knie. Das braucht Zeit. Also auch da, wie bei der Ernährung, langsam starten, erstmal den Körper dran gewöhnen an die Belastung. Der braucht auch Zeit, um sich auf solche neuen Situationen einzustellen.
Ja, einzustellen und was das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn das Knie dann wehtut, dann betäuben wir das noch mit Schmerzmitteln am besten und laufen weiter und im schlimmsten Falle hast du dann irgendwelche Verletzungen und das führt dir dann dazu, dass du wieder gar keinen Sport mehr machst, auch da wieder im schlimmsten Falle wochenlang aussetzt, also genau das, was wir nicht haben wollen.
Ja, oder eben halt einfach direkt aufhört, weil es halt einfach wehtut, keinen Spaß macht, blöd ist, das bringt es halt nicht. Ne? Also, wie gesagt, Sport machen wir auch nochmal ein extra Thema, nochmal was wirklich richtige Sportlerernährung angeht. Da wird es dann auch mal ein bisschen detailreicher und auch nochmal ein bisschen komplizierter. Aber heute sollte es jetzt einfach mal um das gesunde Ernähren gehen. Wie kann man auch gesund abnehmen?
Ich wollte noch ganz kurz zum Thema Laufen, weil da doch immer viele fragen, wie sie anfangen sollen. Es gibt so einen 10-Wochen-Plan für Ungeübte, Lauf 10, wenn ihr das mal googelt. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Vorgabe so für den Lauflaien, wo man sich so ein bisschen eindenken kann, wo einem vorgegeben wird, wie viele Minuten man gehen soll, wie viele Minuten man laufen soll. Aber im besten Falle geht natürlich vor Beginn einer Belastung oder vor Beginn von Sport am besten zu einer sportmedizinischen Untersuchung. Ne, da wird man einmal nochmal komplett durchgecheckt. Man kann, wenn man jetzt Richtung wirklich dann, wie soll ich sagen, es muss nicht mal ambitioniert sein. Laktatdiagnostiken sind natürlich immer super interessant, weil man da verschiedene Parameter rauskriegt, die dann auch beim Sport helfen. Nicht bei den Kraftsportlern, da ist das nicht besonders sinnvoll, sondern wir reden jetzt von Laufsportlern, Ballsportlern, für die ist das immer gut,
wo vor allen Dingen auch eine Ausdauerkomponente eine gewisse Rolle spielt. Das ist aber auch Kraftausdauer, ne? Also das heißt nicht nur Läufer oder sowas, sondern eben auch überall, eben, wo Ausdauer eine Rolle spielen kann. Ja.
Also Laktat ist das, was wir so umgangssprachlich als Übersäuern des Muskels benennen. Na, also wenn ihr euch belastet, entsteht Laktat und wenn eine gewisse Schwelle erreicht ist, dann führt es zu einer Erschöpfung. Der Muskel macht zu, sagen ja dann alle immer so schön.
Genau, das heißt also im Prinzip in dem Augenblick, wo ihr im Prinzip über eurer dauerhaften Leistungsschwelle unterwegs seid und euer Körper es sozusagen nicht mehr schafft, über die Atmung genug Sauerstoff aufzunehmen, um sozusagen den Energiestoffwechsel zu decken, fängt der Körper an, ohne Sauerstoff eben dieses Laktat aus einem Abbauprozess von Glucose zu bilden. Und das häuft sich natürlich ganz, ganz schnell im Körper an.
Da kann man übrigens auch bescheißen, in Anführungszeichen, mit gutem Wasser, Bicarbonat puffert.
Was den pH-Wert angeht, aber trotzdem, das Laktat häuft sich dann leider trotzdem an. Also da kann man nur ganz kurz noch mal ein bisschen was mit rausholen. Aber sobald eine gewisse Schwelle im Körper einfach erreicht ist, ist dann einfach vorbei. Dann müsst ihr aufhören, dann könnt ihr nicht weitermachen, auch wenn der Kopf vielleicht noch sagt, geht noch. Dann ist das, was man so sagt, der Muskel ist zu.
Der Muskel ist zu, genau.
Genau, aber das können wir ja vielleicht auch nochmal...
Einzeln machen, das ist jetzt zu viel,
da geht es dann nämlich auch man ehrlich sagen. Genau, vielleicht noch ein ganz kurzes Thema zum Ende, was noch mit der Ernährung zu tun hat, Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt nicht umsonst Ergänzungsmittel. Das heißt, erstmal die Basics richtig machen, Leute. Ja, ich höre das jede Woche, kommen Leute und sagen, ja, was soll ich denn jetzt da noch und da noch nehmen?
Ja, ist auch krass, wie viele Leute nehmen. Ja.
Genau, also was alles eingenommen wird, was man irgendwo gelesen, gehört hat oder sonst was. Und dann guckt man erstmal, was ist denn eigentlich mit der Grundernährung? Da stimmt halt gar nichts. Und dann werden aber 5, 10, 20 Tabletten geschluckt am Tag zusätzlich. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, also es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die Sinn machen können. Das werden wir sicherlich auch nochmal in einer eigenen Folge nochmal besprechen. Auch gerade für Sportler gibt es sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel. Aber ihr dürft nicht vergessen, das ist ein riesiger Markt. Das heißt, damit verdienen Leute Geld.
Ja, und überall da, wo es Geld zu verdienen gibt, wird natürlich auch viel erzählt. Aber so wie Markus sagt, also wir haben Makro-Mikronährstoffe. Über eure Ernährung könnt ihr eigentlich nahezu 99% decken.
Also der Normalo kann die gesunde Ernährung damit im Prinzip sehr, sehr gut bestreiten. Es gibt zwei kleine Ausnahmen, die ich und Jona auch grundsätzlich empfehlen. Das sind einmal die Omega-3-Fettsäuren, weil die schafft ihr mit einer normalen Ernährung in der Regel nicht in dem Mengen einzunehmen, wie sie eigentlich wichtig wären. Das wären ungefähr 3 Gramm am Tag. Und das gleiche ist Vitamin D in unseren Breitengraden ist es halt einfach so, dass wir bei einer normalen Sonnenbescheinung, auch gerade mit den Wintermonaten, zu wenig Vitamin D bilden. Das heißt, das ist schon ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel. Da kann man Pi mal Daumen sagen, 1.000 bis 2.500 Einheiten pro Tag zu einer...
Bitte nicht 10.000, wie ich auch die letzten Male gesehen habe.
Ja.
Also man kann auch überdosieren. Man muss viel nehmen, aber man kann überdosieren. 10.000 Einheiten pro Tag sind definitiv zu viel. Da schrottet ihr dann doch irgendwann mal eure Nieren.
Naja, man muss sagen, der Körper kann schon relativ viel Vitamin D vertragen, weil es halt in der Regel ein unfraktioniertes Vitamin D ist. Das heißt, es kann sich noch in alles aufspalten. Der Körper macht daraus, was er braucht. Aber grundsätzlich Vitamin D ist, wir sind einfach eine Mangelregion hier in unserem Breitengraden. Und das macht schon Sinn, auch zu substituieren und das auch in jedem Lebensalter.
Ja, das stimmt. Also da geht es ja auch um, was wir vorhin auch als Thema kurz hatten, so Knochendichte und so weiter, insbesondere bei Frauen, wenn Östrogen abnimmt im Alter und so weiter. Aber das wollen wir jetzt, wie gesagt, gar nicht groß vertiefen. Das sind so die zwei Sachen, die sicherlich Sinn machen.
Und beim Omega-3 vielleicht noch ganz kurz, das macht sicherlich Sinn, das eben entsprechend auch aus einer Quelle zu beziehen, wo man sagt, okay, es gibt so Fischölkapseln, es gibt Grillkapseln, es gibt Algenkapseln, haben alle ihre Berechtigung.
Den guten alten Lebertran.
Genau, es hat alles seine Berechtigung, ist alles gutes Omega-3 drin. Aus Nachhaltigkeitsgründen macht es sicherlich Sinn, da vielleicht zu einem Algenprodukt zu greifen.
Zum Beispiel auch für Veganer, Vegetarier und so weiter.
Genau, absolut geeignet ist und das ist wirklich ein gutes Produkt. Was echt nicht gut funktioniert, leider immer so beworben wird, ist Leinöl oder Rapsöl. Das enthält zwar Vorstufen vom Omega-3, kann aber vom Körper tatsächlich nicht gut in Omega-3 umgewandelt werden. Nämlich die Enzyme, die wir dafür haben, die sind ziemlich faul und die setzen tatsächlich super wenig zu echtem Omega-3 Omega-3 um.
Ja, das sind so 5%. Ne? Also da müsstet ihr schon sehr viel von Leinöl und so geil schmeckt es dann auch nicht trinken, als dass wir da auf die Werte kommen. Oder so viel Fisch, der schwermetallbelastet ist, kann man auch nicht essen. Also das macht schon Sinn zu substituieren, auch wegen diverser anderer Punkte wie antientzündlich. Gibt Studien mittlerweile zur Demenzprophylaxe und so weiter, kardiovaskulär sowieso. Auch das ist fast eine Folge wert. Aber da kann man wirklich ewig unterhalten. Wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollten heute einfach euch mal so die Basics an die Hand geben. Könnt ihr gerne mal auch euch dazu äußern, ob euch das so zum Teil bewusst war oder nicht.
Genau, und wir fassen es vielleicht einfach nochmal ganz kurz zusammen. Also jede Bewegung ist gut. Sport ist wichtig. Ihr solltet es ungefähr 150 Minuten pro Woche moderat machen.
Genau. Und das hatten wir vorhin schon einmal zusammengefasst zur Ernährung. Wie gesagt, stellt euch immer den Teller vor. Hälfte sollte Kohlenhydrat quasi und Gemüse sein. Die andere Hälfte zwischen Fette und Eiweiße aufteilen. Sollte immer erkennbar sein als Nahrungsmittel. Also hochverarbeitete Lebensmittel nach Möglichkeit gar nicht oder nur in geringem Umfang. Denkt an die 5-a-day, ja, dass ihr Gemüse und Obst habt. Obst eher 2 Portionen, Gemüse eher 3 Portionen.
Genau, und dann macht ihr eigentlich schon vieles
richtig. Da macht ihr verdammt viel richtig.
Und da habt ihr schon ganz, ganz viel für eure Gesundheit getan.
Genau, und das war es eigentlich auch schon für heute, würde ich sagen.
Genau, in der nächsten Folge werden wir uns vielleicht noch mal ein bisschen eingehender mit Sporternährung beschäftigen.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das könnte für einige interessant sein. Da kommen doch echt oft noch Nachfragen, auch in Bezug eben auf Nahrungsergänzungsmittel. Da fassen wir das dann auch noch mal mit ein, würde ich sagen.
Genau, und dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.